Die Predigt Ein Absolut wurde am Sonntag, dem 1.12.1963 in Shreveport, Louisiana gepredigt. Übersetzt wurde diese von Alexander Skau. Berührt euch das nicht auch? Sicherlich tut es das. Lasst uns nun unsere Häupter beugen im Gebet. Herr, wie es schon ausgedrückt worden ist in diesem lieblichen Lied, wie groß bist du? Und wir fragen uns, was wir wohl an diesem Morgen tun würden, wenn du nicht gewesen wärst. Wenn wir darüber nachdenken, dass du so groß bist und dass deine Liebe dich zwingt, unser zu gedenken, dann kann meine Seele das kaum fassen. Das stimmt. Ich bete, dass du uns heute segnen wirst, während wir jetzt tiefer in den Gottesdienst hineingehen, und dass du uns das Brot des Lebens brichst, welches die Offenbarung Christi ist. Denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Bruder Angren kommt regelmäßig hier ins Tabernakel. Er lebt in Memphis, Tennessee. Er und seine Mutter und seine Frau. Die gesamte Familie kommt ins Tabernakel. Doch sehr selten schaffe ich es, ihn singen zu hören, weil es immer so viel zu tun gibt. Aber an diesem Morgen war ich fest entschlossen zu hören, wie er dieses Lied singt. Er singt noch ein anderes, eins meiner Lieblingslieder, Down from His Glory. Es sind meine Lieblingslieder. Und heute Morgen hatte ich das große Vorrecht, seinen Vater zu treffen. Zum ersten Mal hatte ich dieses Vorrecht, ein feiner Mann. Und Bruder Angrens Vater wird niemals von uns gehen, solange sein Sohn Morris lebt, denn sie sehen sich sehr ähnlich. Und seine Frau, Bruder Morris Angrens Mutter, hat die letzten 15 Jahre durch die Gnade Gottes gelebt. Sie war zweifellos eine Inspiration für mich, zu sehen, wie sie durch solche dunkle Stunden ging und dennoch an Gottes unveränderlicher Hand festhielt. Es zeigt uns die Echtheit des Christentums und des Glaubens von denen, die daran glauben. Ich bin sehr glücklich darüber an diesem Morgen. Gerade eben hielten wir unten eine Trauung. Zwei meiner Kinder haben geheiratet, Kinder des Tabernakels. Unser kleiner Billy Simpson und das kleine Mädchen von Myers, Cheryl. Sie sind schon eine ganze Weile miteinander gegangen. Die kleine Cheryl Myers ist mit Bruder Angren verwandt. So freuen wir uns mit ihnen. Ich sehe, sie haben hier Platz genommen nach ihrer Trauung und sind direkt zurück in den Gemeindesaal gegangen und haben sich hingesetzt, um der Predigt zu folgen. Diese Kinder hatten immer einen tiefen Platz in meinem Herzen, weil sie so respektvoll dem Worte gegenüber sind. Sie lieben das Wort. Ich denke nicht, dass sie besser sind als andere Kinder, nur weil ich sie meine Kinder nenne. Doch sie schauen auf mich und ich schaue zu Gott für sie. Der kleine Billy wollte heiraten, doch er hatte Angst, dass er zum Wehrdienst eingezogen wird. Und zwei oder drei andere waren in der gleichen Lage. Diese Jungen kamen zu mir und sagten, Bruder Branham, wir wollen keine Drückeberger sein oder etwas in der Art, aber wir möchten dich bitten, dass du Gott befragst. Sie wollten sich möglichst von der Armee fernhalten. Und der Grund, den sie mir nannten, war nicht, weil sie das Land nicht verteidigen wollen, durch etwas, was sie tun können. Ihr Grund war, dass sie unter die falschen Leute geraten würden, wenn sie dorthin gehen, dort in diese, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, PX oder wie ihr das nennt, und dann kämen sie dorthin, wo diese halbnackten Frauen sich herumtreiben, das ist kein Ort für einen christlichen Jungen. Und so gewährte Gott ihre Bitte. Und nun kam dieser kleine Billy heute Morgen, um die kleine, feine Cheryl zu heiraten. Wir freuen uns mit ihnen. Und wir wünschen ihnen das Allerbeste in Gottes Königreich. Die Zeit hier war wirklich großartig. Wir hatten heute Morgen eine gute Sonntagsschullektion in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeinde. So sind wir sehr glücklich. Für uns Prediger ist es ermutigend, wenn wir sehen, dass die Menschen kommen, um uns zu hören. Denn wisst ihr, man predigt nicht so gerne vor leeren Bänken. Wir würden genauso predigen, wenn nur eine Person hier wäre. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn man denkt, falls dieser dort es verpasst, dann wird der andere es verstehen. Seht ihr? Und das verändert es und macht es herrlich. Wenn ich noch kurz etwas über die Interviews sagen darf, die wir gerade hatten. Ich traf Bruder Bouyer, als ich herauskam. Seitdem ich hier bin, hatte ich ihn noch nicht gesehen. So sagte ich, wo warst du? Er sagte, ich habe den Truthahn für das Essen fertig gemacht. Und dann erzählte ich ihm, dass ich ein wenig Gewicht verloren hätte. Er sagte, du? Ich sagte, du hast dich kein bisschen verändert. Er sagte, du aber auch nicht. Ich sagte, das nenne ich Diplomatie. Aber weißt du, ich habe mich verändert. Und zwar von 75 Kilogramm runter auf 65 Kilogramm. Also habe ich mich sicherlich verändert. Meine Anzüge sind mir auch ein bisschen zu groß geworden. Jemand hat mir vor kurzem erst einen neuen gegeben, damit ich ihn hier tragen kann. Einen, der nicht über die Schultern hängt und sich nicht an der Hüfte wälzt. Aber ich versuche, mein Bestes für Jesus Christus zu tun, während ich eine Chance habe, es zu tun. und eure liebliche Aufmerksamkeit habe. Gerade habe ich es im Zimmer erzählt, ich sah den großen Heiligen Geist einen Krebs vom Leib einer Frau hinwegnehmen, direkt in dem Raum dort. Die Frau kommt aus Texas. Eine andere Frau saß dort und war so nervös, wie ich noch nie jemand erlebt habe. Sie ist die Frau eines Predigers, das war vor ein paar Minuten. Und als sie dort saß, zeigte der Herr mir eine Vision, in der ich sie sah. Sie rief aus New York an und wollte es noch hierhin schaffen. Sie hatte nur 5 Minuten. Dann sah ich, dass ihr Ehemann unter einem Magengeschwür leidet. Und die Ursache für dieses Magenleiden war seine Sorge um seine Frau. Allmächtiger Gott, verschaffe dieser Frau, die dort sitzt, Ruhe. Sie sitzt dort und schaut mich gerade jetzt an. Und dir, Bruder, möchte ich außerdem sagen, dass dein Magenleiden vorbei ist. Seht ihr? Ja, du wirst gesund werden und zurückkehren ins Werk des Herrn. Wenn ihr den Herrn etwas tun seht, dann könnt ihr davon nicht genug bekommen. Ihr möchtet einfach mehr, mehr, mehr und mehr. Letzte Nacht hatten wir eine gewaltige Gebetsversammlung. Und das ist gut, das ist fein. Die Hände auf die Kranken zu legen, ist eine gute Sache. Manchmal ist das alles, was es benötigt. Und dann gibt es einige, bei denen etwas tief verborgen ist, was sie nicht herausfinden können. Dann musst du die Person nehmen und herausfinden, was es ist. Seht, dort ist etwas, das sie hindert, etwas, das im Weg liegt. Und ein kleiner Schatten wird es hinwegbewegen. Diese junge Frau dort drin, vor ein paar Minuten, sie war so nervös, so aufgeregt. Armes kleines Fräulein, sie kam nicht einmal zu atmen. Sie war nur, Bruder Branham atmet nach Luft schnappend ein und aus. Und benahm sich einfach so. Was ihr dann tun müsst, schaut, dies ist ein kleiner Einblick. Es ist, ihren Geist zu fassen. Und dann projiziert ihr euren Gedanken auf sie, seht ihr? Und ihr ändert euer Denken. Wenn das geschieht, dann könnt ihr ihren Fokus auf Christus lenken und dann kann sie weitergehen. Aber ihr müsst ihre Denkweise verändern. Sie kann sie nicht selbst verändern. Sie rennt im Kreis. Und ihr müsst das ändern. Da ist etwas Kleines drinnen enthalten. Das gibt euch. Versucht es nicht zu ergründen. Tut das nicht. Glaubt es einfach und geht weiter. Wie konnte dieses kleine Baby, das seit 9 Uhr morgens tot war, jetzt liegt es dort in den Armen der Mutter. Aber tief in jener Nacht, wo war dieser kleine Geist? Du musst versuchen, diesen Geist zu finden und ihn zurückbringen. Und wenn du siehst, wie er zurückkommt, dann kannst du dich im Namen des Herrn erheben und ihn rufen. Seht ihr? Dann wird es geschehen. Aber wenn du das nicht tust, verschwendest du nur deinen Atem. Es ist nichts wirklich Mysteriöses. Es ist Gott finden, dich selbst aus dem Weg schaffen und den Heiligen Geist tun lassen, was immer er mit dir tun möchte. Das ist alles. Das Wichtigste bei jeder Gabe ist, die eigenen Vorstellungen zu vergessen und Christus handeln zu lassen. Und wenn etwas zu dir spricht, wenn du wissen willst, ob das Christus ist oder nicht, wenn es nur eine Sensation ist, dann halt dich davon fern. Wenn es nur eine Gefühlsregung ist, dann halt dich davon fern. Aber wenn es im Worte geschrieben ist, dann ist es Gott. Egal welcher Geist zu dir spricht und was er dir sagt, beurteile immer alles durch das Wort. Das Wort gehe niemals weg von diesem Wort. Wenn du das tust, dann bist du verloren. Bevor es Mittag wird und wir nur so geredet haben, lasst uns jetzt die Bibel aufschlagen und einige Schriftstellen lesen. Ich liebe Gottes Wort. Ich weiß, dass wir es alle tun. Ich wollte heute Morgen predigen oder wie in der Sonntagsschule lernen über die verborgenen Geheimnisse Gottes von vor Grundlegung der Welt, wie sie geoffenbart sind in Jesus Christus. Aber ich hatte keine Gelegenheit, mir alles aufzuschreiben. Ich vergaß die bevorstehende Hochzeit. Doch vielleicht schaffe ich es, wenn ich das nächste Mal hier bin. Nun werde ich aus 3 Stellen in der Bibel lesen. Zuerst möchte ich aus Philipper 1 lesen, das erste Kapitel des Philipperbriefs, beginnend mit dem 19. Vers bis zu Vers 22. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Nun gehen wir zum Römerbrief. Lasst uns im 8. Kapitel von Vers 35 anlesen, als Grundlage für den Text, den ich nehmen will. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Apostelgeschichte 2, der 30. Vers. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Das ist viel heilige Schrift von verschiedenen Bibelstellen. Aber wir wissen, dass wenn zu viel heilige Schrift gelesen wurde, dann werden wir etwas darin finden, das uns hilft. Möge Gott uns jetzt helfen, denn mein Thema heute Morgen ist das Wort Absolut. Ein Absolut. Als ich diesen Text anschaute, nahm ich das Wörterbuch zur Hand. Ich dachte, was? Jemand sagt ständig, das ist absolut, die Wahrheit. Absolut, das ist es. Ich dachte, was ist das für ein Wort? Was bedeutet das, absolut? So nahm ich das Wörterbuch, um zu schauen, was es bedeutet. Webster sagt, es ist in sich selbst vollkommen, unbegrenzt in seiner Kraft, in erster Linie ein letztgültiges. Englisch ultimate. Bedeutungen letztgültiges, letzte Instanz, höchste Autorität, das Vollkommene, umgangssprachlich nonplusultra, generell, etwas, das in seiner Eigenschaft nicht übertroffen werden kann und letzt bzw. endgültig ist. Seht ihr, in sich selbst vollkommen, unbegrenzt in seiner Kraft und vor allem ist es ein letztgültiges, das Wort absolut. Und ich möchte dies sagen und vertraue, dass ihr diese Worte erfasst, denn ich bin kein geschulter Geistlicher, der die psychologische Art und Weise beherrscht, mit der man etwas Faszinierendes vorträgt, was die Menschen fesselt. Das Einzige, was ich versuche, ist so gut ich kann, das Beste für meine Freunde zu tun, die Christus mir gegeben hat. Und ich möchte, dass sie meine Gedanken über Christus sehen. Nun, jede große Errungenschaft ist an einem Absolut befestigt. Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne ein Absolut zu haben. Du kannst nichts erreichen, ohne dass es ein Absolut ist. Denn es ist die endgültige Verankerung. Es ist der Stellplatz am Ende der Reise. Es ist ein Ort, an dem du an etwas befestigt bist. In diesen Tagen, in denen wir jetzt leben, wo alles so brüchig ist, so zerbrechlich und außer Kontrolle, da meine ich, dass diese Botschaft sehr zeitgemäß ist, besonders für die Christen, die gerade durch ihre tiefen Wasser gehen. Die christliche Gemeinde geht zurzeit durch die tiefsten Wasser der letzten 2000 Jahre, weil wir an einen Punkt kommen, an dem der Christenheit etwas präsentiert wird, etwas, worüber sie eine Entscheidung treffen müssen. Und ich denke, dass die christliche Gemeinde etwas haben muss, wovon sie weiß, dass sie daran befestigt ist, anstatt dass sie hin und her getrieben wird, wie ein Blatt, das vom Wind auf dem Wasser bewegt wird. Wie die Bibel sagt, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Die Winde kommen und wehen das kleine Blatt in diese Richtung. Und dann kommen andere Winde, der Nordwind, der Südwind, der Ostwind, der Westwind. So kommt ihr nirgendwo hin. Ihr seid nicht gefestigt. Das christliche Leben sollte ein gefestigtes Leben sein. Es sollte etwas sein, ein Prinzip, an das ihr festgebunden seid, das mehr als das Leben selbst ist. Und du musst etwas haben, woran du dich befestigst. Manche Leute sind an ihr Geschäft gebunden. Manche sind an ihre Familie gebunden. Manche sind an ein Glaubensbekenntnis gebunden. Manche sind an ihren Militärposten gebunden. Wir haben verschiedene Dinge, an die wir uns befestigen. Aber ich denke, als ein Christ sollten wir uns an das binden, wovon wir wissen, dass es richtig ist. Denn du könntest an deine Familie gebunden sein, aber deine Frau könnte dich verlassen. Du könntest an die Armee gebunden sein, doch möglicherweise wirst du getötet. Vielleicht bist du an irgendetwas anderes gebunden, doch alles hat ein Ende. Aber es muss eine endgültige Verankerung geben. Es muss etwas geben, woran der Mensch sich für eine ewige Bestimmung befestigen muss. Denn wenn du in dein Werk vertraust, dann ist es vorbei, wenn dein Werk zu Ende ist. Wenn deine Familie stirbt, dann ist es vorbei. Aber es gibt nur eine Sache, von der ich denke, dass sie die endgültige Verankerung ist. Und ich glaube, dass Paulus in seinem Leben einen Verankerungspfahl hatte. Und an dieser Stelle möchte ich den Faden aufnehmen, wenn man das so bezeichnen kann, und über diese Verankerung sprechen. Er sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Christus war das Absolut von Paulus. Er war sein Verankerungspfahl. Es war sein. Es war das Ende aller Diskussionen. Christus war seine Verankerung. Paulus hatte diesen Verankerungspfahl nicht immer gehabt. Er war an die Gruppe der Pharisäer gebunden gewesen. Und um von ihnen akzeptiert zu werden, musste er ausgebildet und unterwiesen werden, so dass er sich an ihrem Pfahl festbinden durfte. Aber eines Tages war er auf der Straße nach Damaskus und er begegnete Jesus von Angesicht zu Angesicht. Von da an schnitt er sich los von diesem pharisäischen Pfahl und er band sich wieder fest, nämlich daran, dass Jesus auferstanden ist, von dem er wusste, dass er gekreuzigt und gestorben war. Paulus wusste das, denn er begegnete der Person. Das veränderte ihn sofort. Von da an war er nicht mehr dasselbe. Er ist nicht einfach nur einem Buch begegnet, er begegnete nicht nur einem Glaubensbekenntnis, er begegnete der Person Jesus Christus. Wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Lasst uns über diese Bekehrung ein wenig nachdenken. Ich glaube, dass Paulus ein aufrichtiger Mann war. Da dies eine Sonntagsschullektion ist, wollen wir es auch so lehren wie in der Sonntagsschule. Ich glaube, dass Paulus ein tief aufrichtiger Mann war und dass an ihm nichts anderes war als bei irgendjemandem sonst. Alle Propheten waren Menschen so wie wir. Die Bibel sagt dies. In Jakobus 5, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er hatte seine Höhen und Tiefen, sein Drinnen und Draußensein und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Paulus war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er hatte seine Ungewissheit, seine Zweifel. Und er war ein ehrlicher Mann. Er gehörte einer der besten religiösen Sekten an, die es in der Welt gab. Er wurde ein Gelehrter dieser Sekte, unterwiesen von einem großen Lehrer, Gamaliel, der einer der größten Gelehrten seiner Zeit war. Seine Eltern sorgten dafür, dass Paulus einen Lebensinhalt hatte, und sie arbeiteten schwer, um ihn zur Schule schicken zu können, damit er im gesamten Gesetz Gottes unterwiesen werden konnte. Und mit einer tiefen Aufrichtigkeit glaubte er jedes Wort darin. Er hatte von dieser niedrigeren Klasse von Menschen gehört und dass sich in dieser Gruppe angeblich ein Prophet befand, der aus Galiläa hervorgekommen war, von dem man berichtete, dass er Wunder tat und Kranke heilte. Doch die Sekte, der er angehörte, wollte nicht zugeben, dass dieser Mann ein Prophet war, dieser Jesus von Nazareth, weil er sich nicht als einer der ihren identifiziert hatte. Also konnte Paulus sich der Sache nicht anschließen, weil seine Sekte nicht daran glaubte. Und sie hatten ihn davor gewarnt. Und Paulus, der ehrlich war, dachte, wenn diese Sache nicht von Gott ist und meine Kirche sagt, sie ist nicht von Gott, dann gibt es nur eine Sache zu tun, und zwar sie zu beseitigen. Er sagte, man muss es aus dem Weg schaffen, weil es ein Hindernis ist. Ein bösartiges Gewächs. Es war gegen den Glauben seiner Sekte. So nahm er sich in seinem Herzen vor, dass er hingehen und dieses bösartige Gewächs herausschneiden würde, wie er es nannte, oder seine Kirche es nannte, wegschneiden von seiner feinen pharisäischen Gruppe. Eines Tages hatte er Briefe in seiner Tasche vom Hohepriester, um alle Menschen zu verhaften, die in diesem Zustand waren, denn das war das Ziel, das sich Paulus gesetzt hatte. Er war dort auf dem Weg hinab in die Stadt Damaskus. Sie hatten sie bereits in Jerusalem zum Schweigen gebracht. Er hatte Stephanus gesteinigt. Paulus hatte es beauftragt, bezeugt und die Mäntel gehalten. Nun wollte er dort hinunter und dieselbe Sache tun, um dieses große Hindernis loszuwerden. Aber dann, es muss um die Mittagszeit gewesen sein, gegen 11 oder 12 Uhr, da wurde er hinabgeworfen. Als er auf dem Boden war, schaute er hinauf und ein Licht stand vor ihm. Und eine Stimme sprach aus dem Licht und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus, beziehungsweise Saulus, wusste, dass sein Volk diesem gleichen Licht gefolgt war, seit sie aus Ägypten ausgezogen waren. Habt ihr jemals die Lamsa-Übersetzung der Bibel gesehen? Das alte hebräische Zeichen für Gott ist ein dreieckiges Licht, so in etwa wie dieses hier. Und das sind die drei Attribute Gottes in einer Gottheit. Und dieses dreieckig geformte Licht, die drei in einem, was ein Gott ist, war das hebräische Zeichen für Gott, Licht. Und als Mose ihm am Busch begegnete, da sagte er, ich bin, was immer gleich bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit, immer dasselbe Gott. Mose begegnete ihm am brennenden Busch. Er war ein Licht, und als er die Kinder Israels aus der Wüste führte, war er der Engel des Bundes, den Mose durch Glauben sah und Ägypten verließ, die Schmach Christi als größeren Reichtum erachtend als die Schätze Ägyptens. Durch Glauben erkannte Mose, dass es Christus war, die Salbung. Und die Salbung war auf keinem besonderen Mann, sondern sie war dort in Form der Feuersäule, seht ihr? Und dieselbe Salbung kam herab bei seiner Taufe und ging hinein in Christus und wohnte in ihm. Johannes wusste, dass er es war. Er sagte: Der, auf den du denselben Geist, der sie aus Ägypten in die Wüste geführt hat und aus der Wüste ins verheißene Land, auf wen du die dreieckige Form Gottes herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Paulus hatte noch nicht das Vorrecht gehabt, dies sehen zu dürfen. Aber um es euch völlig klar zu machen, den Juden war es strikt verboten, vor einem Götzen oder etwas Ähnlichem niederzufallen. Doch als er dieses große Licht sah, da wusste er, dass es der Herr war. Herr bedeutet Eigentümer, Kontrolle über. Er hätte nicht einfach irgendetwas Herr genannt, dieser treue Hebräer, da er wusste, dass dies ein Geist war. Aber beachtet, er wusste, dass diese Feuersäule dieselbe war, die sein Volk geführt hatte. Und dann erwiderte er und sagte: Herr, wer bist du? Wer bist du? Ich möchte wissen, wer du bist. Du begegnetest Mose in dem Namen des Ich Bin. Ich möchte diesen Gedanken weiter ausführen. Mit derselben Sache, die sie dort sahen, war Jesus gesalbt gewesen, als er auf Erden war. Beachtet, er sagte: Ich komme von Gott, der Geist, das Licht, die Feuersäule, und ich kehre zurück zu Gott. Und er wurde Fleisch, damit er für unsere Sünden sterben konnte. Nach seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung fuhr er am 40. Tage hinauf bei seiner Himmelfahrt. Er fuhr hinauf und am 50. Tage kehrte er zurück zu den Menschen in Form einer Feuersäule und teilte sich selbst auf in Feuerzungen und setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle gefüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Seht ihr, Gott teilt sich selber auf. Zuerst war Gott in einer großen Feuersäule, dann manifestierte sich Gott in einem menschlichen Leib. Jetzt teilt sich Gott unter seinem Volk auf. Die Feuersäule teilte sich auf und Feuerzungen senkten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Feurige Zungen setzten sich auf sie. Wie ein Feuer setzten sich diese abgespaltenen Feuerzungen auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle damit erfüllt und begannen in Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Denkt daran, wir sind kein geteiltes Volk. Wir müssen in Einheit sein, weil jeder von uns ein Teil Gottes hält. Wir müssen zusammenkommen. Und dann ist die Feuersäule vollständig manifestiert, in ihrer Fülle. Wenn seine Gemeinde zusammensitzt an himmlischen Örtern, dann ist die Fülle der Kraft Gottes in seiner Gemeinde. Jeder von uns hat geistliche Gaben und geistliche Ämter. Und das Zusammenkommen bringt die Feuersäule wieder zurück. Und Paulus erkannte, dass es der Herr war. Und er sagte: Herr, wer bist du, wenn ich dich verfolge? Er sagte: Ich bin Jesus. Und es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Paulus wurde befohlen, sich zu erheben und hinabzugehen in die Gasse, die man die Gerade nennt. Und dorthin kam ein Prophet, der hieß Ananias, der hatte eine Vision gesehen und taufte ihn. Danach ging er für 3 Jahre hinab nach Arabien, um die Heilige Schrift zu studieren und zu erkennen, was es mit dieser Feuersäule auf sich hat, die ihm erschienen war. Nun, wir stellen fest, dass das Paulus' Verankerung für den Rest seines Lebens war. Er war Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet und von Gott beauftragt worden. Welch ein Anker, welch ein Absolut. Das war das Ende jeder Diskussion. Das war das Ende von allem für Paulus. Jeder Streit, alles war weg. Was auch immer die Pharisäer oder die Sadduzäer sagten oder irgendjemand anders, er war Gott begegnet, das Wort bestätigte es und das beendete die Angelegenheit. Darauf ruhte sein Leben, denn er hatte Gott manifestiert gesehen. Durch das Wort wurde ihm bewiesen, dass es Gott war, und durch die Gestalt und Form, in der er sich gezeigt hatte, und durch eine hörbare Stimme, die ihm genau erklärte, was es war. Das war eine gewaltige Sache. Kein Wunder, dass er vor Agrippa sagen konnte: Ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Er war daran befestigt. Dort war etwas Echtes, etwas, das er kannte, etwas, das ihm niemand nehmen konnte. Wenn wir heute nur auf eine Ausbildung vertrauen oder in Unterrichtsmethoden, mit denen wir die Bibel erklären, dann haben wir es nur durch unser geistiges Auffassungsvermögen erworben. Aber kein Mensch hat das Recht, hinter das Pult zu gehen und das Evangelium zu predigen, solange er diesem nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. So wie Mose hinter der Wüste. Es war unerheblich, wie gut er ausgebildet war oder was in seinem Leben geschehen war. Seine Furcht und Ungewissheit wich, weil er mit Gott auf heiligen Grund gestanden hatte und das konnte ihm niemand wegnehmen. Und jeder, egal ob Mann oder Frau, der ein Erlebnis mit Gott macht, ist dieser selben Feuersäule begegnet auf dem heiligen Grund seines Herzens. Paulus sagte, es gibt keinen Theologen, keinen Teufel, rein gar nichts, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, weder Tod, Krankheit, Sorge kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es ist ein Anker. Du weißt, dass etwas passiert ist. Was auch immer die Wissenschaft hervorbringt und dies, das oder jenes behauptet, du bist befestigt. Du wirst eins mit Gott. Er ist in dir und du bist in ihm. An dem Tag werdet ihr wissen, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Ich in euch und ihr in mir. Ihr seid an ihm befestigt. Paulus führte ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Es war ein anderes Leben, als er vorher hatte. Zuvor hatte er eine durch Bildung erworbene Vorstellung, doch dann wurde Christus sein Lebensmittelpunkt, sein Absolut. Egal wie sehr Agrippa sagte, du bist von Sinnen, Paulus. Du hast den Verstand verloren. Du hast zu viel studiert. Er sagte, ich bin nicht von Sinnen. Und er drang so sehr auf Agrippa ein, bis dieser sagte, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Er sagte, ich wünschte mir, du wärst, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Wenn ihr solch ein um Christus zentriertes Leben führt wie Paulus, dann werdet ihr Dinge tun, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Schaut einmal. Dieser Mann war in der ganzen Heiligen Schrift unterwiesen und normalerweise wäre er dieser Belehrung treu geblieben. Aber als er Christus zu seinem Absolut machte, seiner höchsten Autorität, da wurde sein Leben verändert. Er handelte anders. Er tat verrückte Dinge, die seiner früheren Belehrung widersprachen. Und es wird noch immer dasselbe bewirken. Wenn die Gemeinde umkehren und den Weltkirchenrat verlassen würde und Gottes Wort zu ihrer höchsten Autorität und zu ihrem Anker machen würde, dann würde es das bewirken. Aber sie befestigen sich an einer von Menschen gemachten Errungenschaft und es ist zum Scheitern verurteilt. Die Bibel sagt, dass es so kommen wird. Doch es wird eine Braut geben, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurde, die an jener Verankerung befestigt sein wird. Ich kann sehen, wie sich die Ewigkeit öffnet und hinab in die Zeit kommt, seit Eden. Als das geschah, da kam eine Blutlinie hervor, den ganzen Weg hin bis nach Golgatha. Und seit Golgatha ist sie mit dieser Linie verbunden und geht weiter zu Jesus, dem Anker. Und an jenem Tag, wenn er kommt, um die Seinen zu beanspruchen, dann wird jeder, der an dieses Letztgültige befestigt ist, auferweckt werden zur Ewigkeit. Warum? Sie waren die ganze Zeit in der Ewigkeit. Sie wurden in der Ewigkeit vorherbestimmt. Sie sind ein Teil Gottes. Sie waren im Anfang in seinen Gedanken. Und wenn das große Seil dieser Blutlinie hinaufgezogen wird, dieses Zeichen, von dem ich sprach, wenn es von der Erde hinaufgehen wird, dann wird jeder, der am Blut eingeschlossen war, zurück in die Ewigkeit befördert. Doch die einzige Weise, wie das geschehen kann, ist, an dem Absolut befestigt zu sein, an Jesus Christus. Das ist Absolut, keine menschliche Errungenschaft. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt und er ist ein Absolut. Und wir wissen, dass er lebt, weil er hier mit uns ist, in der Kraft seiner Auferstehung und dieselben Dinge tut, die er tat, als er hier auf Erden war. Ich bin an dieses Letztgültige befestigt. Es ist das Ende jedes Streits. Ich bin daran befestigt. Das ist mein Leben. Ich war ein Sünder, als Christus mich erlöste. Ich bin etwas begegnet. Und seitdem es in mich hineinkam, ist alles anders. Ich bin daran gebunden. Alles, was ich bin, ist genau dort befestigt. Gott hat sein Leben aufgeteilt und mich in ihm leben lassen und ihn in mir. Also sind wir verbunden. Es macht keinen Unterschied, was andere glauben wollen. Der Einzelne ist hieran gebunden. Bruder Branham klopft auf seine Bibel. Das ist eure höchste Autorität. Das hat das letzte Wort. Und wenn er das Wort ist, dann muss dies das letzte Wort sein. Dies muss die Angelegenheit beenden. Was immer es sagt, das ist die scharlachrote Schnur. Das ist Christus. Und von allem, was dem widerspricht, will ich nichts wissen. Was wir wissen wollen, ist, was dies Wort sagt. Denn ich bin an Christus gebunden und Christus ist das Wort. Versteht ihr es jetzt? Die Versammlung sagt Amen. Und der Anteil seines Wortes, der für dieses Zeitalter bestimmt ist, sein Heiliger Geist ist hier, um diesen Teil des Wortes zu manifestieren. Genauso wie es dort bei seiner Geburt war. Jesaja 9, Vers 6 und all die anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Alles, was über ihn ausgesprochen war, wurde erfüllt. Dort im Lukas-Evangelium sehen wir es. Und er war das Ende. Er war auch das Ende der Weissagung über ihn. Er erfüllte das alles. Die Geschichte, die Lieder, alles, was im Alten Testament von ihm sprach, wurde genau dort erfüllt. Das wurde das Letztgültige. Das wurde der Anker des Wortes Gottes für jenes Zeitalter. Und die wirklich wiedergeborenen Menschen dieses Zeitalters, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, sie sind der Anker für die Schriftstellen, die in diesen letzten Tagen erfüllt werden müssen. Sie sind die Vollkommenen. Es ist Gottes Vollkommenheit, weil es sein Wort ist, und das Wort ist Christus, die Verankerung. Man kann davon nicht weggehen. Es ist etwas, das euch hält. Wie ich sagte, es lässt euch Dinge tun, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Es veranlasste Paulus, Dinge zu tun, die er normalerweise nicht getan hätte. Es veranlasste Mose, Dinge zu tun, die er normalerweise nicht getan hätte. Es veranlasst jeden Mann und jede Frau, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Es ist etwas, auf das ihr ausgerichtet seid. Es ist etwas, das euer Stabilisator ist. Es ist der Anker des Schiffs. Das Schiff ist an einem Anker festgemacht in der Zeit des Sturms. Und wenn Christus dein Absolut ist, dann bist du an ihm befestigt. Wenn du in stürmischen Zeiten das Schiff den Wellen überlässt, dann kracht es gegen die Felsen. Aber was man macht, man setzt den Anker. Der Anker sinkt, bis er sich im Felsengrund verankert. Und das Schiff ist am Anker befestigt. Er ist das Absolut für das Schiff. Und ein wiedergeborener Christ ist an Christus befestigt. Und die Bibel ist sein Anker. Es ist die Sache, an die wir gebunden sind. Lass die Organisation, lass alle anderen, die Wissenschaft oder die Pädagogen, lass sie alles sagen, was sie wollen. Solange Gottes Wort es sagt und verheißt, dann sind wir daran befestigt. Das ist etwas, das uns nicht davon wegbewegen lässt. Das stimmt. Ein wirklich wiedergeborener Christ verbleibt mit dem Wort. Wenn es sagt, dass man eine bestimmte Sache tun soll und eine Weise, wie man es tun soll, dann ist das die Weise, wie wir es tun müssen. Egal, was irgendein anderer sagt, das ist, was Gott sagt. Daran sind wir gebunden, ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Christus ist auch wie der Nordstern. Wisst ihr, die Erde rotiert, und mit den Sternen ist es so, dass der Stern, den du als Abendstern siehst, auch der Morgenstern ist. Die Erde dreht sich einfach. Sie verändert die Position gegenüber allen Sternen, allen außer dem Nordstern. Nun, ihr könnt euren Kompass nicht nach dem Abendstern ausrichten, um irgendwohin zu gelangen, denn was ist am nächsten Morgen? Dein Abendstern war im Westen und am nächsten Morgen seid ihr im Osten. Seht, so funktioniert es nicht. Aber ihr könnt ihn nach dem Nordstern ausrichten und stur danach gehen. Amen. Ihr werdet ankommen. Und das ist ein auf Christus ausgerichtetes Leben. Wenn ihr verirrt seid, dann ist er euer Nordstern. Und wenn er der Nordstern ist, dann ist der Heilige Geist euer Kompass. Und der Kompass wird euch nur zum Nordstern hinweisen. Er wird nicht auf ein Glaubensbekenntnis oder eine Kirche verweisen. Er wird nicht auf eine Sinnesempfindung zeigen oder was auch immer. Er bleibt geradewegs auf den Nordstern gerichtet. Er ist euer Nordstern. Wenn du dich verirrt hast, dann treibst du vielleicht von einer Konfession zur nächsten oder dergleichen. Aber der Kompass, der Heilige Geist, wird dich direkt auf das Wort hinweisen, welches Christus ist, und dich auf geraden Weg halten. Befestige dich daran. Was wäre, wenn es keinen Nordstern gäbe? Wie würde ein Mann auf einem nebligen Meer jemals seinen Weg finden? Was wäre, wenn es keinen Heiligen Geist gäbe, der euch zum Worte Gottes führt, um es zu manifestieren und zu beweisen? Was würden wir in dieser Stunde tun? Der Heilige Geist zeigt nur auf das Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch ein jedes Wort. Nicht Teile des Wortes, sondern jeden Wort, dem Gesamten. Durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht, lebt ein Mensch. Er ist dein Absolut in deinem Leben. Er ist auch dein Nordstern. Wisst ihr, wir alle müssen etwas haben, das den Streit beendet. Es gab eine Zeit, in der eine Frau die Tischmanieren festlegte. Ich glaube, ihr Name war Emily Post. Ich kann mich irren. Ich glaube aber, es stimmt, Emily Post. Egal, ob Emily Post sagte, nimm dein Messer und iss die Bohnen damit, das war dann gutes Benehmen. Warum? Sie war das Absolut der Tischmanieren. Das stimmt. Hätte sie gesagt, iss sie mit deinen Händen, dann hättest du sie mit deinen Händen gegessen. Warum? Diese Nation machte sie zum Absolut für Tischmanieren. Jawohl. Es gab eine Zeit, als Deutschland ein Absolut hatte, und das war Hitler. Es war ein Absolut. Egal, was andere sagten, wenn Hitler sagte, tu es, dann hast du es getan. Du hättest gut daran getan. Hitler hatte das letzte Wort. Es gab eine Zeit, in der Rom ein Absolut hatte. Das war Mussolini, der Diktator. Ein Mann holte ihn eine Minute zu früh ab, da hat er ihn in seinem Wagen erschossen und hinausgeworfen. Man sagte, ich sagte nicht eine Minute zu früh, sondern pünktlich. Ein Absolut. Was immer er sagte, das mussten sie tun. Es drehte sich um ihn. Er sagte, er würde die ganze Welt zwingen, sich auf sein Wort hin zu drehen. Doch sie dreht sich durch das Wort Gottes. Es gab eine Zeit, als Ägypten ein Absolut hatte. Das war der Pharao. Ich war einmal in Ägypten, um mir diese Stätten anzuschauen. Man muss metertief graben, um die Throne zu finden, auf denen die Kaiser von Rom saßen, als ich in Rom war und dort in Ägypten. Seht ihr, es ist zu historischem Staub geworden, weil es die falsche Art von Absolut war. Das stimmt. Es ist verkehrt, es versagte. Es waren von Menschen errichtete Absolute. Und jedes von Menschen geschaffene Absolut und jede menschliche Errungenschaft muss zu Staub werden. Es muss zu Staub werden. Es ist die falsche Art, daher versagt es. Denk nur an unsere Nation. Wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, weil er etwas getan hat, dann verhandeln sie darüber zunächst an einem Amtsgericht in der Stadt, dann geht es durch die höheren Instanzen und schlussendlich kommt es vor den obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof ist das Absolut dieser Nation. Er behendet jede Angelegenheit. Unsere Freunde in Kanada können noch zur Königin gehen. Aber in den USA ist es der oberste Gerichtshof. Das ist das Absolut. Manchmal mögen wir dessen Entscheidungen nicht, aber wir müssen ihnen trotzdem Folge leisten. Jawohl, wir stimmen damit nicht immer überein, mögen die Entscheidungen nicht, aber es ist das Absolut dieses Landes. Die Nation ist daran gebunden. Es beendet jede Diskussion. Wenn der oberste Gerichtshof sagt, du bist schuldig, dann bist du schuldig. Wir müssen so etwas haben. Wenn nicht, dann wären wir keine Nation. Was wäre, wenn wir so etwas nicht hätten? Sicherlich, es gibt für alles ein Absolut. Beim Baseball gibt es ein Absolut, den Schiedsrichter, jawohl. Und wenn der sagt, das war ein Schlagfehler, dann war es auch einer. Es spielt keine Rolle, was du sagst, was ich denke, wie ich es gesehen habe oder wie du es gesehen hast, seine Entscheidung steht. Das ist ein Absolut. Wenn er sagt Schlagfehler, dann musst du dem zustimmen, denn so wird es auch gewertet, als Schlagfehler. Was wäre, wenn es keinen Schiedsrichter gäbe? Wer hätte dann recht? Einer sagt, das war ein Schlagfehler. Der andere sagt, das war kein Schlagfehler, es war ein Wurffehler oder ein, dann hättet ihr Chaos. Dann wüsste man nicht, wie es weitergeht. Es muss jemanden geben, dessen Wort endgültig ist. Amen. Ich fühle mich gerade sehr gut. Herrlichkeit, Halleluja. Es muss etwas geben, das endgültig ist. Darüber bin ich so froh. Es gibt jemanden, der sagen kann, das ist Sünde oder das ist keine Sünde. Darüber bin ich so froh. Ich freue mich über ein Absolut. Kein Diskutieren, kein Grund, sich zu streiten. Der Schiedsrichter sagte Schlagfehler. Und so ist es dann. Merk dir einfach, das ist ein Schlagfehler und gehe weiter. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es genauso. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. So ist das dann. Er sagte es so. Das ist das Absolut eines Christen. Vorausgesetzt, man ist ein Christ. Gott sagte, tue es auf diese Weise. Und genauso muss es gemacht werden. Kein Diskutieren. Nun, es war nicht so. Kein Drumherum. Gott sagte es so, das beendet die Angelegenheit. Das ist das Absolut für den echten Gläubigen. Jawohl. Was wäre, wenn es so etwas nicht geben würde? Wo wären wir dann? Wären die Methodisten richtig? Die Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner? Oder was wäre richtig? Seht, das ist der Grund, warum wir Chaos haben. Das ist der Grund. Sie haben sich von dem Absolut gelöst. Das ist der Grund, warum Sie mit diesen anderen Sternen herumirren. Aber es gibt ein Absolut. Es muss ein Absolut geben. Es muss ein Absolut existieren. Und es gibt ein Absolut. Das ist das Wort. Und was andere sagen, spielt keine Rolle. Jawohl. Wenn wir keinen Schiedsrichter in einem Baseballspiel hätten, dann würden sie sich gegenseitig an den Haaren ziehen, zanken und streiten. Deswegen braucht das Christentum ein Absolut, um das Haareziehen, Zanken und Streiten zu beenden. Seht ihr? Das Wort sagt es und das beendet die Angelegenheit. Füge nichts hinzu oder nimm etwas hinweg davon, Lass es genau so, wie es ist. Es gibt ein Absolut im Straßenverkehr, das ist die Ampel. Was wäre, wenn sie an einem Morgen nicht funktionieren würde? Oh weh. Habt ihr sowas schon erlebt? Ich ja. Ich denke, jeder Fahrer hat das schon mal erlebt. Was wäre, wenn das Haltesignal nicht funktioniert? Dann würde jeder zanken. Sie fahren drauf zu und sagen, ich war zuerst hier. Der andere sagt, hör mal zu, ich muss zur Arbeit. Oh weh. Die Frauen schwingen die Handtaschen und die Männer die Fäuste. Und dann gibt es ein Chaos. Es muss ein Absolut geben. Etwas, das sagt, so ist es richtig. Schluss, aus. Wenn die Ampel rot zeigt, dann muss man anhalten. Wenn sie grün zeigt, dann kann man fahren. Wenn sie ausfällt, dann gibt es Schwierigkeiten. Und so ist es auch im christlichen Leben. Es gibt eine Haltelinie und ein Startsignal. Gottes Wort ist dieses Absolut. Das ist Christus. Wenn die Ampel ausfällt, dann bildet sich ein Stau. Und ich denke, genauso einen haben wir gerade im religiösen Pentagon. Einen Stau von Scheingläubigen, Ungläubigen und sie alle sind zusammen auf einem Haufen. Ihr habt einen Stau. Warum? Sie haben kein Absolut. Einer sagt, nun, wir sind das Absolut. Der andere sagt, wir sind das Absolut. Gott ist das Absolut. Er sagte, lass jedes Absolut außer meinem eine Lüge sein. Meines ist die Wahrheit. Also ist es das Absolut des Christentums und es beendet jede Diskussion. Die Bibel sagt es und darum ist es richtig. Jawohl. Es muss für alles ein Absolut geben. Einige haben ihr eigenes Absolut, genauso wie die meisten Kirchen heute. Jeder hat sein eigenes. Etwa so wie zur Zeit der Richter. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Aber so soll es nicht sein. So war es, als es das Wort und die Propheten noch nicht gab. Das Wort ist das Absolut. Sie hatten ihr eigenes Absolut. Jeder sagt, sie wären die Wahrheit und der Weg. Wir sind die Wahrheit und der Weg. Aber Jesus sagte, dass er die Wahrheit und der Weg sei. Die Wahrheit, der Weg und das Licht. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Er ist das Wort und das ist das Absolut. Und an jedem konfessionellen Absolut ist nichts dran. Es ist verkehrt. Löse dich davon. Das Handeln des Menschen erscheint ihm recht in seinen eigenen Augen. Aber Gott hat eine Weise für ihn, nach der er handeln soll. In Abwesenheit von Gott, seinem Wort und seinen Propheten, da tat jeder, was er wollte. Und so ist es auch heute. Jeder sagt, ich gehöre dieser Sache an. Bist du ein Christ? Ich bin ein Presbyterianer. Bist du ein Christ, frage ich dich. Ein Mädchen sagte, ich möchte, dass sie wissen, dass ich jeden Abend eine Kerze anzünde. Einen anderen Mann, der in der Gebetsreihe war, fragte ich, ob er ein Christ sei. Er erwiderte, ich bin ein Amerikaner. Was fällt Ihnen ein? Als ob das etwas damit zu tun hätte. Sie sind an eine Nation gebunden. Ein anderer ist an eine Organisation gebunden, an Dogmen. Aber Christ bedeutet so sein wie Christus. Und die einzige Weise, wie du so wie Christus sein kannst, ist dadurch, dass Christus das Wort in dir ist. Das ist das Letztgültige. Das habe ich schon vor meiner Bekehrung erkannt und ich bin froh, dass Gott meiner habhaft wurde, bevor es die Kirche tat. Bruder Naylor, ein feiner Baptistenprediger, der heute in der Herrlichkeit ist, kam und redete mit mir. Es gibt viele Menschen, die mit mir geredet haben, als ich versuchte, Gott zu finden. Der Prediger der 7-Tage-Adventisten wollte, dass ich ihnen beitrete und so weiter. Aber ich erkannte, dass wenn ich ein Christ sein wollte, dann konnte ich nicht sagen, ich bin ein 7-Tage-Adventist. Das ist in Ordnung. Ich bin ein Baptist. Das ist in Ordnung, aber ich musste eine größere Sicherheit als diese haben. Ich hatte kein Vertrauen, weil sie alle wankten. Ich dachte, irgendwo ist jemand, es muss irgendwo etwas geben, das wahr ist. Ich brauchte ein Absolut, so nahm ich eins, Gottes Wort. So las ich in dem Wort, dass er das Wort ist, Johannes 1, und auf dieses Absolut werde ich meine Gemeinde bauen. Das stimmt. Und so nahm ich ihn bei seinem Wort. Offenbarung 22, Vers 19 sagt, wer immer ein Wort davon hinwegtut oder ein Wort hinzufügt, das ist das Absolut. Das ist das Ende jedes Streits. Das ist das Ende jedes Streits. Dies ist das Absolut. Gott sagte, wenn irgendjemand etwas davon wegnimmt oder hinzufügt, dann nehme ich einfach seinen Teil aus dem Buch des Lebens. Darum musste das das Absolut sein. Und Jesus sagte, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern durch ein jedes Wort. Dann wusste ich, dass dies jedes Wort so gemeint war. Es heißt Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung. Das ist die Weise, wie es passieren muss, genauso wie es geschrieben steht. Dann sagte er, wenn ihr in mir bleibt, er ist das Wort, mein Wort bleibt in euch, ihr könnt bitten, worum ihr wollt. Da erkannte ich, dass das Christentum das Wort Gottes war. Er war das Wort, und durch das Annehmen des Wortes lebt das Wort durch ihn. Und ich wusste, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, dann bittet, was ihr möchtet. Und wenn du im Wort und Teil des Wortes bist, dann bittest du nur das, was du gemäß dem Wort bitten sollst. Erkenne den Tag, in dem ihr lebt, und bittet dementsprechend. Nun zurück zum Thema. Ich spreche für mich, ich bin befestigt. Ich bin an Christus gebunden, an ihn durch sein Wort. Er ist mein Absolut. Ich fand heraus, dass alle diese Konfessionen ihr Absolut haben. Jede von ihnen hat ihr eigenes Absolut. Bei den Katholiken zählt das Wort des Papstes. Das ist das Absolut der katholischen Kirche. Egal, was der Priester sagt, was der Bischof sagt, was der Kardinal sagt. Wenn der Papst etwas sagt, dann ist das so. Das ist das Absolut. Das stimmt. In der Methodistenkirche und vielen der protestantischen Kirchen ist das, was der Bischof sagt, das Absolut. Was das Glaubensbekenntnis sagt, ist das Absolut. Bei den Pfingstlern zählt, was der oberste Aufseher sagt, welchen Prediger ihr für eine Erweckungsversammlung einladen könnt und welchen nicht. Das ist das Absolut. Wenn du ihm nicht zustimmst, dann fliegst du aus der Organisation. Das Wort wird nicht mal zur Rate gezogen. Ihr richtet euch diese Absolute ein, wobei jeder sein eigenes Absolut hat. Wisst ihr, ich sage dies nicht lästernd. Ich sage es um der Wahrheit willen. Ich fühle mich so wie Paulus, als er in Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagte, auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Ich bin entschieden, nichts anderes unter euch zu kennen, außer Jesus Christus und diesen gekreuzigt. Ich bin durch diese Absolute nicht beunruhigt, ob es der Papst ist, ein Bischof, oberster Aufseher, ein Seelsorger oder ein System oder was es ist. Nichts davon beunruhigt mich. Es kümmert mich nicht, ob sie sagen, wir werden nicht Chor, das macht keinen Unterschied. Ich bin entschieden, nichts zu kennen, außer Jesus Christus, sein Wort unter uns manifestiert. Daran bin ich befestigt. Das ist mein Anker. Daran bin ich verankert. Paulus sagte, seit ich ihm auf dem Weg begegnet bin, fand eine Umkehr statt. Er hat mich zurechtgerückt. Oh, wie er mich zurechtgerückt hat. Welch eine Mühe hatte er, mich zu berichtigen. Aber seit er mich zurechtrückte, bin ich daran befestigt. Ich erkannte, dass das Wort die Wahrheit ist. Und alles, was dem widerspricht, falsch ist. Wisst ihr was? Er beabsichtigte etwas, als er mich rettete. Er beabsichtigte etwas, als er dich rettete. Und ich bin entschieden, durch seinen Willen zu tun. Den Grund, warum er es tat, kenne ich nicht. Nichts hinzufügen oder davon wegnehmen. Wie ich bereits erwähnte, in Offenbarung 22, Vers 19 steht, dass wir es nicht tun sollen. Wenn er unser Absolut ist, dann kann es nicht anders sein. Dann gibt es keine Möglichkeit, dass es anders ist. Er muss das Absolut sein, die letzte Instanz. Millionen lebten in Sünde, als ich errettet wurde. Er hatte eine Absicht, als er mich rettete. Oft bin ich der Sonderling unter den Brüdern. Ich glaube an Vorherbestimmung, den Samen der Schlange, Taufe auf den Namen Jesu Christi und all die anderen Dinge. Die Visionen und dass die Kraft Christi wieder zurückgekehrt ist und verurteile Organisationen und diese Dinge. Ich bin der Sonderling. Doch er hatte eine Absicht, als er mich rettete. Er tat es für einen Zweck. Er errettete mich, als es Millionen andere in Sünde gab. Doch aus irgendeinem Grund errettete er mich. Als er mich errettete, waren viele auf dem Feld. Gebildete Menschen, kluge Menschen, Theologen, Bischöfe und Doktoren und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund errettete er mich. Ich erkenne, dass das Wort das Absolut ist und ich bin daran befestigt und entschieden, nichts anderes zu kennen als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Er hatte einen Zweck und ich bin entschieden, diesen Zweck zu erfüllen. Egal, was jemand anderes sagt, ich breche nicht die Gemeinschaft mit ihm oder bringe ihn in Verruf. Aber ich weiß, woran ich befestigt bin. Er wollte, dass ich so bin. So machte er mich. Ich wurde für einen Zweck so gemacht. Ich musste mit allen diesen Fähigkeiten ausgestattet werden und so weiter. all diesen Unzulänglichkeiten, so dass er sie aus mir herausgraben und etwas dort hineinlegen konnte. Sein Wort. Und ich bin entschieden, nichts anderes zu kennen als Christus. Christus Tod war ein Absolut. Es war ein Absolut. Es war das Ende aller Furcht für die, die Angst vor dem Tod hatten. Sein Tod ist also ein Absolut. Menschen fürchten den Tod. Sogar Hiob fürchtete den Tod. Doch als er jene Vision sah, er wusste, dass er alles verloren hatte, seine Familie, seine Kinder. Sogar seine Frau hatte sich gegen ihn gewandt, wegen des Gestanks seiner Geschwüre. Er saß auf einem Aschehaufen vor seinem Haus und schabte seine Geschwüre. Seine Frau sagte sogar, »Warum sagst du nicht Gott ab und stirbst?« Er sagte, »Du sprichst wie ein törichtes Weib, seht ihr?« Als dann Elihu mit ihm redete, »Eines Tages möchte ich euch diesen Namen darlegen, Elihu, und zeigen, dass es Christus war.« Als er in diesem Zustand war und sich alles gegen ihn wandte, da sah er die Vision des Gerechten. Er wollte den Mann finden, der für ihn in den Riss treten konnte, der seine Hand auf einen sündigen Menschen und den heiligen Gott legen konnte und dazwischen stand. Und Gott ließ es ihn sehen, 4000 Jahre bevor es geschah. Es war sein Absolut. Er erhob sich und raffte sich auf. Halleluja! Wenn ein Mensch Angst hat zu sterben, dann erhebe und raffe dich auf, schau in das Wort und erkenne die Vision Gottes. Er sah die Vision und sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben, und ich befestige mich daran. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Ich bin daran befestigt. Er sah es. Es war eine Verheißung Gottes. Er beobachtete die Naturgesetze. Ich sprach zu euch schon über die Kontinuität der Naturgesetze, die Kontinuität des Wortes, die Kontinuität des Handelns Gottes. Alles ist konstant. In Hiob 14 bewegte ihn eine Frage. Er sagte, für einen Baum gibt es Hoffnung, wenn er abgehauen wird, für die Blume, wenn sie verwelkt. Aber der Mensch legt sich nieder und steht nicht wieder auf. Er vergeht. Wenn seine Söhne ihm die Ehre erweisen, bemerkt er es nicht. Dann sagte er, O, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest an einem geheimen Ort, bis dein Zorn sich wendet. Er hatte Angst vor dem Tod. Doch als er, der ein Prophet war, die Auferstehung Jesu Christi voraussah, da rief er aus, mein Erlöser lebt. Beachtet, er nennt ihn Erlöser. Gibt Acht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Gott und der Erlöser waren derselbe, Gott und Mensch eins gemacht. Ich werde Gott schauen, den ich selbst sehen werde. Meine Augen werden ihn schauen und keinen anderen. Amen. Niemand anderen als jenen Erlöser, Gott. Ihn werden meine Augen schauen. Er ist ein Absolut. Er ist das Absolut. Er nimmt dem Tod den Schrecken. Er nimmt alle Furcht hinweg. In Hebräer, dem 2. Kapitel, die Verse 14 und 15. Beachtet! Er nahm Menschengestalt an, um wie ein Mensch für alle zu sterben. Dieser Erlöser kam herab und wurde Mensch, so dass er sterben konnte. Der eine Mensch für alle Menschen. Wie tat er es? Warum wurde Gott Mensch? Um die Strafe des Menschen zu bezahlen. Aber am Ostermorgen, da kam er hervor mit den Schlüsseln des Todes, der Hölle und des Grabs. Amen. Gott, der am Kreuze sterben konnte, doch das Grab konnte ihn nicht halten. Nicht einmal die Hölle konnte ihn halten. Nichts konnte ihn halten. Er ist auferstanden. Er hatte die Schlüssel. Er ist als Eroberer auferstanden, denn er eroberte sowohl den Tod als auch die Hölle und das Grab. Als er auf Erden wandelte, besiegte er die Krankheiten. Er eroberte alles. Er besiegte den Aberglauben. Er eroberte alles, was es zu erobern gab, und kam hervor mit Tod, Hölle und dem Grab, die Schlüssel an seiner Seite klingelnd. Er fuhr hinauf in die Höhe und gab den Menschen Gaben, kam zurück am Tag zu Pfingsten und übergab sie an Petrus, an die Gemeinde. Amen. Er ist unser Absolut. Alle Furcht des Todes, weil er lebt, leben wir auch. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Rechtfertigung. Gott weckte ihn am dritten Tag von den Toten auf, um unseren Glauben zu rechtfertigen, damit wir es glauben. Er weckte ihn von den Toten auf, um unseren Glauben zu rechtfertigen. Was tat er dann? Er sandte ihn erneut, den Rechtfertiger, weil unser Glaube es glaubt. Der Heilige Geist, Christus, kam hinein, rechtfertigte uns, weil wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Und jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes, sitzend an himmlischen Örtern in Christus Jesus, der uns durch seine Auferstehung gerechtfertigt hat. Das rechtfertigt uns, zu wissen, dass wir jetzt das Unterpfand unserer Erlösung in uns haben, das tatsächliche Leben Christi, das in uns pulsiert. Wie könnten wir dann das Wort verleugnen, wo er das Wort ist, das uns diese Zuversicht gibt? Der Heilige Geist ist dort. Was ist es? Es ist immer noch der Nordstern. Christus ist dieser Nordstern. Und der Heilige Geist ist jene Rechtfertigung, welche den Gläubigen geradewegs auf den Nordstern hinweist. Jawohl. Der Heilige Geist wird immer auf das Wort zeigen. Wenn er auf ein Glaubensbekenntnis oder eine Konfession zeigt, ist es nicht der Heilige Geist. Er kann nicht von seinem Wort hinweg zeigen, wenn er doch starb, um das Wort zu bestätigen und zu erfüllen. Amen. Er starb, damit er selbst in das Wort hineinkommen konnte. Er ist das lebendig machende Leben, welches das Wort wieder lebendig macht. Das war der Zweck seines Todes, damit er sich weiterhin durch seine Gemeinde ausdrücken konnte und jedes Wort durch jedes Zeitalter genau in der Weise ausführte, in der es ausgeführt werden sollte. Er ist die Dynamik der Mechanik. Was ist die Mechanik der Gemeinde? Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter. Und er ist die Dynamik, die sie antreibt. Es funktioniert durch eine bestimmte Dynamik. Er ist das Feuer, das das Gas entzündet. Er ist das Feuer, das im Verbrennungsraum ist. Und wenn das Gas, das Wort, in diesen Verbrennungsraum hineingegossen wird, dann ist er derjenige, der es entflammt. Er ist derjenige, der es als wahr bestätigt. Er ist die Auferstehungskraft. Er ist Gott. Er ist das Feuer, das ist, was er ist. Laut 1. Timotheus 3, Vers 16 ist anerkannt groß das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gesehen von den Engeln, aufgenommen in die Herrlichkeit. Er war Gott, der kam, um den Platz der Sünder einzunehmen. Jawohl. Als er, Gott, ihn am dritten Tage auferweckte, geschah es für unsere Rechtfertigung. Und erhoben zur Rechten der Majestät in der Höhe, ist er darum ein Mittler, um Fürbitte für unsere Schwachheiten zu tun, während wir sie ihm bekennen und uns selber sterben. So wird das Wort, die Verheißung, in uns gelegt. Und unser Glaube erweckt das Wort zum Leben, weil Christus in uns ist, der das Wort lebendig macht. Wie sehr wünschte ich, dass die Gemeinde das sehen könnte. Alle Diskussionen und aller Streit wären vorbei. Das wäre der oberste Gerichtshof. Das ist der Nordstern. Halleluja. Das ist das Ende jedes Streits. Das ist das Ende aller Fragen. Das ist das Ende von allem. Gott hat es so gesagt. Das ist das Absolut. Befestige dich daran. Paulus sagte, da ist nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, kein Tod, Krankheit, Blöße, Gefahr. Nichts kann uns davon scheiden. Wir haben uns an ein Absolut gebunden. Er sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Dann kann nichts anderes bestehen. Das ist das Absolut. Er ist unser Absolut, weil wir die Gewissheit der Auferstehung haben, da er in uns auferstanden ist. Woher wissen wir es? Er lebt. Er tut hier genau das, was er tat, als er auf der Erde war. Er ist dieselbe Feuersäule, von der wir dort das Bild haben. Er ist derselbe in der Gemeinde. Er ist heute hier und wirkt und handelt in seinem Leib genauso, wie er es damals tat. Wenn das Leben einer Wassermelonenrebe in einen Kürbisstrauch getan wird, dann wird er niemals mehr einen Kürbis hervorbringen. Das geht nicht. Eine Wassermelone würde hervorkommen, weil das Leben in der Rebe das einer Wassermelone ist. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann bittet, was ihr möchtet. Ihr werdet Wassermelonen ernten. Amen. Das Absolut. Ich weiß, es ist die Wahrheit. Gottes Wort. Er ist unser Absolut. In 2. Thessalonicher 4 lesen wir dies. Wir werden zusammen mit unseren Lieben entrückt werden, um ihm in der Luft zu begegnen. Oh, wie unser Herz höher schlägt und Amen sagt zu jedem Wort in diesem Buch. Gott sagt, wir werden entrückt, um unsere Lieben zu treffen. Und das Wort in meinem Herzen sagte, Amen, denn das Wort ist darin. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, Herr, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich binde es um meine Finger, um meinen Bettpfosten. Du bist immer vor meinem Angesicht. Ich werde nicht wanken. Und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, so fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mein Absolut. Ich gehe dorthin durch und du ziehst mich hinaus. Wenn ich mit meinem Schiff in tiefen Wassern bin, du bist mein Anker. Amen. Du bist dort hinter dem Vorhang. Du bist es, der mich durch den Sturm hindurchsteuert. Du bist es, der bei mir sein wird, mein Anker der Herrlichkeit. Wenn ich an die Schatten des Tales komme, die Schatten des Todes. Wenn ich hinab an den Jordan komme, wenn ich ihn überqueren muss, dann ist er mein Absolut. Ich bin mit dem Auferstandenen dort auf der anderen Seite verbunden. Er wird mich durch die gefährlichen Wasser hindurchbringen. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Amen. Lass die Stürme toben. Leben, Tod, was immer es ist. Nichts kann mich scheiden. Ich bin an diesem Pfahl befestigt. Dieser Pfahl hält stand. Er hält innerhalb des Vorhangs. Er ist verankert. Er ist drüben an Gott verankert. Er ist an meinem Herzen verankert. Der Heilige Geist führt mich zu der Verheißung. Ich bin und nicht, ich werde sein, ich war, eines Tages werde ich sein. Gott sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Lass den Tod tun, was immer er möchte. Das beunruhigt mich nicht, weil ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt, selbst wenn ich durch Krankheit oder durch eine Gewehrkugel eines Tages sterbe. Ich weiß nicht wodurch. Welchen Unterschied macht das für mich? Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Oh mei, weil ich entschieden bin. Und weiß, dass er dort drüben am anderen Ufer des Todesflusses sitzt, wo er mich eines Tages in seine Gegenwart ziehen wird. Gerechtfertigt durch seine Gerechtigkeit, die ich in seinem Tod am Kreuze annahm. Gott unter uns Fleisch gemacht. Er ist immer noch Fleisch in uns. Immer noch Fleisch in unserem Fleisch. Amen. Er ist mein Absolut. Er ist mein Alles. Außer diesen halte ich nichts in meinen Armen. Ich kenne nichts anderes außer Christus und ihn gekreuzigt. Und ich möchte nichts hören außer von Christus und ihn gekreuzigt. Mein Herz sagt zu jeder seiner Verheißungen Amen. Deshalb weiß ich, dass sein Heiliger Geist der Kompass ist, der mich zum Wort führt. Kein einziges Mal hat mir eine der Visionen etwas gesagt, was nicht mit dem Worte übereinstimmt. Dadurch erhielt ich meine Gewissheit, Bruder. Seit der Nacht, als er mir alles erklärte, beobachtete ich diese Visionen. Und ich frage euch, sagten diese Visionen jemals etwas, das gegen das Wort ist? Nicht ein einziges Mal war es verkehrt. Warum? Es ist Gott. Das ist mein Verankerungspfahl. Und eines Morgens sah ich eine Vision von meinen Lieben, die dort auf der anderen Seite des Flusses waren. Es existiert. Ich bin unterwegs in dieses verheißene Land. Eines Tages treffe ich dort ein. Ja, das stimmt. Er ist mein Absolut. Er ist meine Sonne. Er ist mein Leben. Er ist meine Verankerung, mein Nordstern. Alles, was ich mir je wünschen könnte, ist er für mich. Er ist mein Leben. Für mich sind Konfessionen, ich will eure Gefühle nicht verletzen, aber das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann es nicht führen, ohne zu schneiden, besonders wenn es in die Dunkelheit sticht. Seht, Konfessionen sind wie andere Sterne. Sie bewegen sich mit der sich drehenden Welt mit. Das stimmt. Je nachdem, wie sich die Welt benimmt, erlauben sie den Frauen, die Haare zu schneiden, Shorts zu tragen und alles andere. Sie bewegen sich im Einklang mit Hollywood und allem anderen. Aber Bruder, dies bleibt immer noch die Wahrheit. Das unumstößliche Wort des lebendigen Gottes ist immer noch die Wahrheit. Es ist mein Absolut. Was es sagt, ist die Wahrheit. Lass die Kirchen sich bewegen, wohin sie wollen. Wenn sie den Namen Jesu Christi in Verruf bringen wollen, durch einen Titel, ist das ihre Sache. Aber für mich ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Für mich ist dieses Wort das Fundament, denn es ist der Eckstein. Ich möchte mich nicht hin und her bewegen wie die Konfessionen. Ich habe meinen Kompass in mir, den Heiligen Geist, der mich genau auf das Absolut ausrichtet. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich habe es in meinem Herzen verborgen und der Heilige Geist hat mich direkt darauf ausgerichtet. Und ich bin entschlossen, nichts anderes zu kennen. Das ist mein Absolut. Lass es einfach so sein, denn so möchte ich es haben. Oh mei. Bruder und Schwester, lass ihnen das absolut sein. Jawohl, in der schweren Zeit, die ich vor kurzem hatte, als ich Frau, Kind und alles verlor, da fragte mich jemand, hast du an deiner Religion festgehalten? Ich sagte, nein, sie hielt mich fest. Seht ihr, ich hatte ein Absolut und wusste, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde. Amen. Ich hätte das nicht durchgestanden, wenn ich kein Absolut gehabt hätte. Das machte in mir den Unterschied, dass ich daran befestigt war, weil ich wusste, dass ich sie wiedersehen würde. Durch Gnade bin ich an den befestigt, der Ich Bin sagte. Nicht Ich war, Ich Bin. Ewig, allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, unendlich. Nicht Ich war, sondern Ich Bin. Er ist immer noch die Auferstehung. Er ist immer noch der Nordstern. Er ist mir immer noch mein Alles. Mose hatte ein Absolut. Als er dem brennenden Busch begegnete, war das sein Absolut. Als Josua, wisst ihr, manchmal führt euch euer Absolut zu einem Paradox. Das stimmt. Jawohl. Ein Paradox ist Wirklichkeit, kann aber nicht erklärt werden. Es ist ein Paradox. Josua stand dort und erkannte, dass er eine Not hatte. Gott hatte ihn beauftragt, hinüberzugehen und das Land einzunehmen, die ganzen Völker zu verjagen und Israel ins Land zu führen. Eines Tages schlugen sie die Armeen in die Flucht, und er wusste, dass er sie nur besiegt hatte, wenn er sie völlig vernichtete. Als er also dabei war, ging die Sonne unter. Doch Josua war an einem Absolut befestigt, dem Worte Gottes, dem Schöpfer. Er war an den Auftrag gebunden, den er ausführen sollte. Amen. Manchmal sind die Dinge, die ihr tun müsst, nicht angenehm. Da müsst ihr Gefühle verletzen, etwas abschneiden oder abhauen. Aber es ist ein Absolut. Er benötigte etwas. Er sagte, Sonne, stehe still. Mond, bleib dort hängen. Und sie stand für 24 Stunden still. Oh, was für ein Paradox. Aber er war an einem Absolut befestigt und hatte einen Auftrag. Das stimmt. Gott hatte ihn beauftragt. Johannes war sicher, dass er die Taube sehen würde, wenn sie auf ihn herabkommen würde. Als ich die Feuersäule sah, so wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus, da wusste ich, dass das Gottes Absolut war, dass eine Erweckung über das Land fegen würde. Ich wusste, dass sie dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, und das glaube ich immer noch. Es ist mein Absolut, obwohl es ein Paradox war. Sicherlich war es ein Paradox, dass sich eine Feuersäule dort am Himmel zeigte. Die Zeitungen machten ein Bild von ihr. Vor kurzem war es ein Paradox, am 15. März diesen Jahres, glaube ich. Etwa 3 oder 4 Monate vorher predigte ich, Herrin, ist dies die Zeit? Mir wurde gesagt, dorthin zu gehen, und 7 Engel würden mir begegnen, und wenn ich zurückkehre, würde das Buch der 7 Siegel geöffnet werden. Und als ich dort stand, mit Bruder Sotman, der hier gerade Amen sagte, als ich dort neben ihm stand, da sagte ich ihnen, es wird ein Geräusch ertönen, das die Landschaft erzittern lassen wird. Und ich sagte, es wird dort sein. Es ist so, spricht der Herr. Es ist auf Bändern, vielen Bändern, von Phoenix und überall. Es ist so, spricht der Herr. Eines Tages stand ich dort und zupfte Kletten oder ähnliches von meinem Bein. Dort erschienen jene 7 Engel aus dem Himmel und erschütterten den Ort, so dass Felsbrocken, die 50 oder 60 Pfund wogen, den Hügel hinabrollten. Dort standen 7 Engel und beauftragten mich zurückzukehren und diese Botschaften zu predigen, und sagten, einer nach dem anderen würden sie kommen und sagen, was geschah. Und genau so geschah es. Sie stiegen auf gen Himmel, so in etwa bis sie 50 Kilometer hoch in der Luft waren. Am gleichen Tag nahm Wissenschaftler das Bild auf und es ging um die Welt. Es ist ein Paradox, aber es war ein Absolut. Es hat mich noch enger mit Jesus Christus verbunden, mein Leben in ihn verankert. Ich weiß, dass es befremdlich erscheint. So ist es immer. Für Paulus war es ein Paradox, Jesus auf dem Weg nach Damaskus zu begegnen. Es ist ein Paradox, wenn Gott das schwarze Sünderherz verändert und es in seinem Blut weiß wäscht. Es ist ein Paradox, sicherlich. Glaubt ihr, dass es paradoxe Dinge gibt? Wenn ein Paradox schriftgemäß ist, dann kann es dein Absolut sein. Paulus' Bekehrung war ein Paradox und wurde sein Absolut. Ich erinnere mich daran, wie ich vor einiger Zeit mit einem alten Apotheker zusammensaß und wir uns unterhielten. Er sagte, Bruder Branham, ich möchte dich etwas fragen. Er selber war ein Baptist. Er sagte, glaubst du, dass es paradoxe Dinge gibt? Ich sagte, sicherlich tue ich das. Er sagte, ich erzähle dies niemandem außer dir. weil ich weiß, dass du es glaubst. Er sagte, während der Zeit der Wirtschaftskrise musste man eine Anweisung der Bezirksverwaltung haben, um Medikamente für die Kranken zu bekommen. Eines Tages saß ich hier in der Apotheke. Mein Sohn bediente die Kunden. Ich sah eine Frau hereinkommen. Man konnte sehen, dass sie bald Mutter wird. Die zierliche Person konnte kaum stehen. Sie und ihr Mann waren ärmlich gekleidet, und sie lehnte sich an die Theke. Er kam und sagte zu meinem Sohn, ich habe hier ein Rezept vom Arzt. Würden Sie es mir einlösen, damit ich meine Frau nach Hause bringen kann? Ich habe versucht, sie in der Schlange stehen zu lassen. Aber schauen Sie nur dort auf die Straße. Das würde 4 oder 5 Stunden dauern. Doch wie Sie sehen, ist sie nicht in der Lage zu stehen. Und der Junior sagte, mein Herr, das kann ich nicht tun. Erst muss ich diese Anweisung haben. Ich kann das nicht, es ist gegen die Vorschrift. Sein Vater hielt sich im Hintergrund und hörte zu, um zu sehen, was der Junge sagen würde. Dann sagte er, warte mal, mein Sohn, was ist das? Und er ging zu ihnen. Der alte Mann war ein echter Christ, ein heiliger alter Mann. Er sagte, was gibt es denn, mein lieber Bruder? Er sagte, mein Herr, meine Frau ist kurz vor der Entbindung. Ich habe das Rezept des Arztes hier, ein Medikament, das sie sofort benötigt. Ich brachte sie vors Amt, um sich anzustellen, aber schauen Sie nur die Schlange an. Ich weiß nicht mal, ob ich heute Nachmittag noch hineinkomme. Ich frage mich, ob Sie es mir einlösen können. Ich werde mich anstellen. Ich werde das Geld holen, die Anweisung, dass die Bezirksverwaltung dafür zahlt. Er erwiderte, aber natürlich, mein Herr, ich werde es für Sie holen. Er legte das Rezept hin und ging ins Hinterzimmer. Sein Sohn ging zurück und fing an, jemand anders zu bedienen. Er sagte, die zierliche Frau schaute ein paar Mal herüber. Sie stand dort, Schweiß auf ihrer Stirn, man sah, dass sie sehr krank war. Und der Bruder stand dort, hatte den Arm um sie gelegt und sagte, halte durch, Liebling, nur noch eine kleine Weile. Der freundliche Apotheker besorgt uns das Medikament. Er sagte, ich bereitete das Medikament so schnell ich konnte und löste das Rezept ein. Als ich es ihr dann in die Hand gab, Bruder Brenham, da schaute ich und legte es in eine von Nägeln durchbohrte Hand. Ich sah die Dornen auf seiner Stirn. Ich schloss die Augen und schaute noch einmal hin. In dem Moment erkannte ich, dass was ich dem geringsten meiner Kleinen getan habe, das hatte ich ihm getan. Er fragte, glaubst du das? Ich erwiderte, von ganzem Herzen, Doktor. Ich glaube jedes Wort davon. Was ist es? Er sagte, seitdem bedeutet mir Christus mehr. Denn dies für jene Frau zu tun, war ein Paradox. Ohne Zweifel würden normale Menschen das nicht glauben. Aber ich dachte, ich erzähle es dir, weil ich weiß, dass du solche Erfahrungen gehabt hast. Ich sagte, ja, mein Herr, das stimmt. Ich erinnere mich an das, was ich über St. Martin las. Als er noch ein Junge war, wurde er von Gott gerufen. Seine Familie waren Heiden, sein Vater war Soldat, und es war Sitte, dass der Sohn ihm nachfolgt. Er berichtet, wie er eines Tages durch die Stadt ging. Ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, er war Franzose. Er sagt, er ging durch ein Stadttor. Dort lag ein alter Mann, der bei eisigem Wetter zu Tode fror, und Menschen gingen dort vorbei, die ihm nichts gaben. Aber er hielt an. Menschen, die voller Überzeugung bekannten, dass sie Gläubige waren, gingen vorbei und beachteten den Mann nicht. Er bettelte um etwas, womit er sich zudecken und vor dem Erfrieren schützen konnte. Und St. Martin ging zu ihm, das war vor seiner Bekehrung, nahm seinen Soldatenmantel, schnitt ihn in 2 Teile, hüllte den alten Bettler darin ein und zog selbst den Rest an. Die Menschen lachten ihn aus. Ein ulkiger Soldat, der einen halben Mantel trägt. Seht, es lässt euch seltsame Dinge tun. Es war etwas in ihm, er glaubte, dass es einen Gott gab. Als er sich an jenem Abend zurückgezogen hatte und schlief, da wachte er auf. Jemand weckte ihn, und er schaute auf. Dort an seinem Bett stand Jesus in den anderen Teil seines Mantels gehüllt. Das war der Anfang des St. Martin. Was war es? Er hatte ein Absolut, dass Gottes Wort wahr ist. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Bruder, ich bin an diesem Absolut verankert. Und ich weiß, dass jeder von euch, anstatt eines Altarrufs, möchte ich heute Morgen zur Weihe aufrufen. Mögen wir uns diesem Absolut weihen. Glaubt ihr, dass das Wort das Absolut Gottes ist? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr, dass er heute derselbe ist, der er immer war? Amen. Es sind Prediger hier. Möchtet ihr nicht eure Leben weihen und einfach ein Absolut annehmen? Was möchten wir heutzutage? Wozu brauchen wir eine Mitgliedskarte oder ein Empfehlungsschreiben? Wir wollen Jesus Christus. Wir sind an keine Mitgliedskarte gebunden. Wir sind an das Wort Gottes gebunden. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Prediger sagen Amen. Lasst uns jetzt aufstehen und unsere Leben noch einmal weihen. Ich möchte meins auch weihen. Ich befestige mich erneut. Ich prüfe meine Verbindung, ob der Knoten fest ist. Ich überprüfe, was mein Absolut ist. Herr, wenn etwas in mir ist, neben deinem Wort, dann nimm es aus mir heraus. Ich kenne nichts außer dir. Ich möchte nichts anderes als dich kennen. Nun jeder von euch auf seine Weise. Ich habe während dieser Woche zu euch gesprochen. Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Gott hat die Wahrheit bestätigt. Wieder und wieder und wieder. Ihr wisst, was das Absolut ist. Nun, ihr und ich, zusammen, ihr Frauen, ihr Männer, Jungen, Mädchen, was immer ihr seid. Der Chor, ihr Menschen hier oben, überall, alle zusammen, unten im Keller, auf der Empore, an den Wänden, in den Gängen, wo immer ihr seid, lasst uns Jesus als unser Absolut annehmen, denn wir werden zum Tal der Todesschatten kommen. Ich kenne nichts außer ihm. Er ist mein Absolut, denn er ist in meinem Leben auferstanden und ich weiß, dass er wahrhaftig ist. Lasst uns einfach die Hände erheben und beten. Lasst uns einen Weihegottesdienst haben. Herr Jesus, dein Wort ist von alters her. Es ist der Anfang und das Ende. Jetzt weihe ich mich dir zusammen mit dieser Versammlung noch einmal hier heute am Pult. Ich bitte um eine Weihe für diese Gemeinde, dem Live-Tabernakel. Beende die Streitigkeiten, möge das alles vorbei sein und die Vergangenheit ruhen. Prediger des Evangeliums, die ihr besorgt seid und dachtet, dass etwas passieren würde. O Gott, wir binden uns an diesem Morgen an Jesus Christus, das Wort, und sind entschieden, nichts anderes zu kennen als Christus und ihn gekreuzigt. O Nordstern, o Heiliger Geist, o Kompass Gottes, komm jetzt in jedes Herz, wir weihen uns dir, im Namen Jesu Christi. Ehre sei Gott. Amen.